Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Droht ein Förderstopp bei Wärmepumpen? Droht ein Hü und Hott bei den Geldern, die die Bundesregierung eigentlich für die Wärmewende im Gebäudebereich bereitstellen wollte? Was bedeutet all das für Immobilienbesitzer und Mieter? Dazu reden wir gleich mit Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Außerdem, im Rahmen unserer Serie Die Energiewende, ein Baustellenbesuch, sind wir heute zu Gast in einem Solarworkshop. Statt leugnen, wird verhindert, wird verzögert. Die neuen Strategien der Klimaschutzgegner stellen wir Ihnen vor. Dichtung und Wahrheit, was die EU-Entwaldungsverordnung EUDR tatsächlich bringt. Und im Verbrauchertipp geht es um Diebstahlschutz, und zwar um die Alarmanlage für Fahrrad- oder E-Bikes. Mehrere Medien berichten, die Bundesregierung plane eine Kürzung bei der Förderung von Wärmepumpen. Im kommenden Jahr werde die Fördersumme um rund 2,4 Milliarden Euro gekürzt. So soll es in einer Kabinettsvorlage zum Bundeshaushalt stehen. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministers Habeck wies die Aussagen zurück. Der Einbau von Wärmepumpen werde im kommenden Jahr ohne Abstriche fortgeführt. Thomas Engelke gehört zu den Energieexperten bei Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Was ist denn Ihr Wissensstand?
Guten Tag, Frau Reimer. Was Sie eben gesagt haben, ich glaube, das ist beides richtig, jedenfalls als Nachricht. Also zum einen soll tatsächlich diese sogenannte Bundesförderung energieeffiziente Gebäude, so heißt die, soll gekürzt werden wohl um gut 2 Milliarden Euro. Und daraus werden ja finanziert der Heizungstausch, also insbesondere die Wärmepumpe und auch die energetische Gebäudesanierung. Und auf der anderen Seite soll es wohl so sein, wie aus dem Wirtschaftsministerium zu hören ist, dass die einzelne Förderung nicht gekürzt werden soll. So, ich leite daraus ab, dass gesichert ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sowohl in diesem Jahr als auch im nächsten Jahr, wenn sie also einen Antrag stellen, zum Beispiel auf einen Heizungsaustausch, dann diese Förderung in voller Höhe erhalten. Das ist auch super wichtig, denn wir brauchen nach diesen verschiedenen Wechseln, insbesondere im letzten Jahr, brauchen wir eine Verlässlichkeit der Förderung für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Nun sind ja in diesem Jahr tatsächlich nicht so viele Wärmepumpen eingebaut worden. Die Baukonjunktur hat gelärmt. Die werden vor allen Dingen auch in Neubauten eingebaut, aber auch im Bestand. Letztes Jahr hat es noch einen Boom gegeben. Macht es da vielleicht auch Sinn, weniger Gelder bereitzustellen, wenn die tatsächlich dann auch nicht abgerufen werden?
Das kann sein, dass das eine Reaktion darauf ist. Das muss man sich natürlich genau angucken. Das kann aber sein, dass das so ist. Wir haben ja im letzten Jahr diese ganz schwierige Diskussion um die Wärmepumpen gehabt. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert und haben deswegen in diesem Jahr und auch im letzten Jahr schon doch noch wieder eine neue Gasheizung eingebaut. Aus unserer Sicht ist das eine Kostenfalle. Und deswegen ist es wichtig, aber wie gesagt, dass diese Förderung im Einzelfall steht.
Ist so eine Kürzung der Förderung, wäre die vielleicht sinnvoll? Denn man kriegt ja den Eindruck, dass die Förderung als solche vor 2, 3 Jahren auch ganz heftig die Preise für Gas und Wärmepumpen in die Höhe getrieben hat. Also 2023 auf jeden Fall. Das haben Sie ja selber als Verbraucherzentralen festgestellt.
An sich ist es richtig, dass dieser Heizungstausch gefördert wird, weil zum Beispiel die Wärmepumpe ja nicht ganz billig ist. Da hört man öfter Zahlen von 30.000 Euro, mal drunter, mal drüber. Und was auch gut ist, dass erstmalig eine soziale Komponente in dieser Förderung drin ist. 30% gibt es sozusagen nochmal ein Förderplus für Haushalte mit einem Einkommen vor Steuer von unter 40.000 Euro. Das ist zum Beispiel etwas, was wir uns unbedingt auch für den Gebäudebereich, für die energetische Gebäudesanierung wünschen.
Also für STEM meinen Sie?
Genau.
Haben Sie eine Empfehlung? Also wenn ich jetzt entscheiden muss, Dämmen oder Wärmepumpe, was soll ich tun?
Das kommt da tatsächlich darauf an. Da müssen Sie zur Energieberatung gehen. Lassen Sie sich beraten. Jeder Fall ist einzeln, ist unterschiedlich. Und es kann sein, dass es sinnvoll ist, erst eine Sanierung des Gebäudes durchzuführen, dann die Heizung auszutauschen. Aber wenn Ihre Heizung jetzt kaputt geht, dann müssen Sie jetzt auch handeln. Wichtig ist, behalten Sie einen kühlen Kopf als Verbraucherinnen und Verbraucher, aber schieben Sie auch nicht die Entscheidung auf die lange Bank.
Thomas Engelke, Experte bei der Verbraucherzentrale für Energiefragen, zu der Frage, wie man sich jetzt verhalten soll. Gibt es Stopp, Förderstopp oder auch Kürzungen? Und für kleines Geld beraten die Energieberatungen recht, die Verbraucherzentralen recht umfassend. Vielen Dank für das Gespräch.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Wer mit einer Balkonsolaranlage selbst zum Energiesparen und zum Klimaschutz beitragen will, findet verschiedene Schulungsangebote. Unter anderem die des Deutschen Solarenergiefördervereins in Aachen. Seine Solarbotschafter laden bundesweit zu Solarpartys in öffentlichen Räumen ein. Und Scientists for Future, eine Klimaschutzbewegung von Forschenden, bewirbt Workshops von Hochschulen und Wissenschaftlern. Anke Petermann hat in Walmerod im Westerwald eine kostenfreie Mitmachlektion der Hochschule Koblenz besucht.
Rainer Sturm ist für seinen Tennisclub zum Solarworkshop ins Bürgerhaus der Verbandsgemeinde Walmerod im Westerwald gekommen.
Ja, der Tennisverein braucht den Strom tagsüber, um Kühlschränke zu kühlen und um Warmwasser, Duschwasser aufzubereiten. Und da liegt ja auf der Hand, ein Balkonkraftwerk zu installieren.
Der Club sollte seine Kommune fragen, ob sie das fördert, dann einen verschattungsfreien Platz suchen, empfiehlt Johannes Stolz, Professor für regenerative Energietechnik an der Hochschule Koblenz. Platz sollte sein für ein oder zwei Module, A1 Meter mal 1,70. Sicherzustellen sei, dass die nächste Steckdose nicht mehr als 200 Meter entfernt von der Balkonsolaranlage liegt. Dann das Material, also Module plus Halterung und Wechselrichter beschaffen. Ob Discounter oder Baumarkt, ist laut Workshopleiter Stolz egal.
Die Module, die Wechselrichter, die eine VDE-Kennzeichnung haben, eine CE-Kennzeichnung haben, da können Sie bedenkenlos jeden Hersteller verwenden. Da ist es schon gut, dass ein bisschen Regulation von der Europäischen Union mit drin ist, dass die dann den Daumen drauf halten.
Die Theoriephase des zweistündigen Workshops fällt knapp aus. Johannes Stolz verspricht:
Sie werden 5 Minuten brauchen, um das Ganze aufzubauen. Sie werden 5 Minuten brauchen, um das nachher mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Und Sie werden 5 Minuten brauchen, um nachher das Ganze anzumelden.
Denn genehmigungspflichtig sind die Mini-Solaranlagen für Balkon- oder Gartenhausdach nicht mehr. Nur anmelden muss man sie im Marktstammdatenregister und die Hausrat- oder Gebäudeversicherung informieren bzw. den Vermieter in Kenntnis setzen, damit der seine Versicherung informiert. Im Solarworkshop startet die Praxis. Draußen im Hinterhof der Verbandsgemeinde Walmerod liegen Module und Wechselrichter bereit. Die Teilnehmenden arbeiten in Zweierteams.
Das sieht doch gut aus.
So ist richtig, dann den Stecker in die Steckdose.
Sagt Guido Weißbender. Gemeinsam mit seiner Nachbarin Andrea Müller stellt er die Verbindung zwischen den beiden Teilen einer Balkonsolaranlage her.
Ich denke schon, dass ich das zeitnah umsetzen werde. Der Wille ist da und wir gucken mal, wie die Umsetzung dann aussieht. Ja.
Jetzt ist die Anlage noch über die smarte WLAN-Steckdose und eine App mit dem Handy zu verbinden. Melissa und Gerrit, die ihren Nachnamen für sich behalten, brauchen nicht lange dafür. Gerrit schaut aufs Smartphone. Das zeigt den Energieertrag in Watt an.
36 Watt. Durch die App sieht man sofort, dass da Strom produziert wird.
An diesem Tag wechseln sich im Westerwald Sonne und Wolken ab.
Man merkt richtig, wenn es heller wird und man die Sonne spürt, sieht man es auch an der Wiedergabe der Wattzahl.
Das Limburger Paar hat einen verschattungsfreien Balkon und optimale Voraussetzungen, um den Solarstrom selbst zu nutzen.
Die sind beide im Homeoffice, da läuft alles parallel.
Die Waschmaschine läuft parallel, Spülmaschine läuft parallel. Das kann man dann entsprechend timen, wenn es denn produziert, dass man es auch direkt verwenden kann.
Die Balkonsolaranlage wollen die beiden im 4. Stock eines Mietshauses anbringen. Workshopleiter Johannes Stolz rät ihnen, die kommunale Bauordnung zu checken. Viele Kommunen erlauben ab dem zweiten Stock nur noch glasfreie Solarmodule.
Weil die glasbehafteten Module halt eben zu größeren Personenschäden führen könnten, wenn die runterfallen.
Die Kunststoffmodule haben einen etwas geringeren Wirkungsgrad, sind aber genauso langlebig und wesentlich leichter. Gerrit wendet sich an Johannes Stolz.
Ja, wir wollten es direkt so ans Balkon, ein Außengeländer montieren. Und vielleicht mit einer kleinen Neigung, da dran.
Also ich würde eher gucken, dass ich es gegen Wind sauber geschützt hätte als anders.
Auch Stürmen sollten Balkonsolaranlagen standhalten, so der Koblenzer Professor. Also große Sorgfalt beim Montieren der Module am Balkongeländer. Gerrit will darauf achten,
dass es wirklich fest ist. Ja, gerade bei Sturm, da müssen wir halt schauen.
Anke Petermann berichtete. Und eine Meldung: Die Bundesregierung gewährt fast 36 Milliarden Euro an Vergünstigungen, die zu höheren Emissionen führen und damit dem Klimaschaden. Das geht aus einer Studie von 6 wissenschaftlichen Instituten zu schädlichen Subventionen hervor, die unter anderem vom Öko-Institut heute veröffentlicht wurde. Den mit Abstand größten Anteil an den klimaschädlichen Subventionen hat der Verkehrssektor. Und laut dem Portal Table Media liegt der gut 150 Seiten umfassende Text bereits seit November den Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen vor, sei von diesen jedoch zurückgehalten worden. Ob Waldbrände, Hochwasser oder Rekordsommer, die Folgen des Klimawandels werden auch in Deutschland immer spürbarer. Trotzdem geht die Energiewende nur stockend voran. Was das mit Windkraftgegnern, Energiekonzernen und Klimaleugnern zu tun hat, zeigen Jonas Rehse und Christopher Weingart.
Angermünde in Brandenburg. Rainer Ebeling blickt auf den Mündesee. Gegenüber, am anderen Ufer, knapp 2 Kilometer entfernt, steht ein halbes Dutzend Windräder. Ebeling sind sie ein Dorn im Auge, deshalb engagiert er sich beim Verein Vernunftkraft und fordert ein Ende des subventionierten Ausbaus von Windkraft.
Das liegt zum einen daran, dass die Auswirkungen der Windkraft enorm sind. Und der zweite Punkt ist eben, wenn man sich intensiver damit befasst, zweifle ich auch die Sinnhaftigkeit an. Das heißt, die Sinnhaftigkeit der gesamten Energiestrategie.
Ebeling leugnet nicht die globale Erwärmung, aber er hält die Warnung und Maßnahmen für übertrieben. Er hat Zweifel.
Wenn man wirklich über den Klimawandel nachdenkt, dann ist das ziemlich angsteinflößend und stellt eine Bedrohungssituation dar auf vielen verschiedenen Ebenen.
Für Marlies Wullenkort, Umweltpsychologin an der Universität im schwedischen Lund, ist das Hauptmotiv hinter Klimaskepsis wie bei Ebeling Angst. Angst vor den unmittelbaren Folgen des Klimawandels und Angst vor Veränderung bestehender Verhältnisse. Angst um den eigenen Wohlstand. Neben der individuellen gäbe es aber auch noch eine andere Ebene, meint Wullenkort.
Die organisierte Leugnung hat hauptsächlich zum Ziel, wirtschaftliche Interessen zu schützen. Das sind häufig Thinktanks, die finanziert werden von bestimmten anderen Akteuren. Ja, starke Verbindungen zum Verkehrssektor, also Autoindustrie, Teile der Flugindustrie.
Es gibt also auch das Geschäftsmodell der Klimawandelleugnung oder der Klimaschutzverzögerung. Denn je länger alles so bleibt, wie es ist, desto länger können manche Wirtschaftszweige noch auf herkömmlichen Wege Geld verdienen. Tatsächlich existieren neben Vernunftkraft auch noch einige andere Akteure, die gegen die aktuelle Klimapolitik arbeiten. Vereine wie das Europäische Institut für Klima und Energie in Jena, eine Lobbyorganisation der Klimawandelleugner mit engen Verbindungen zur AfD. Oder Denkfabriken wie die FDP nahe Prometheus. Auf Kongressen oder Veröffentlichungen stellen sie die Existenz des menschengemachten Klimawandels in Frage, spielen die Folgen herunter oder tun Maßnahmen zum Klimaschutz als schädlich ab. Wer sie finanziert, ist schwer nachzuprüfen. Sie selbst legen das kaum offen. Es gibt aber immer wieder Recherchen, die Finanzströme aus der fossilen Energiewirtschaft aufzeigen. Offiziell gäbe es kaum einen Akteur in Deutschland, der nicht die Pariser Klimaziele, das 1,5-Grad-Ziel, unterschreibt. Aber
komischerweise gibt es dann aber ganz viele Tätigkeiten, Lobbytätigkeiten, Positionierungen, die dem komplett widersprechen.
Dieter Plewe forscht zur Verstrickung zwischen Konzern und Klimawandelleugnern am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Für ihn ist die Klimawandelleugnung in Deutschland hidden in plain sight, also versteckt vor unser aller Augen. Die Leugner von heute seien nicht mehr einige Unbelehrbare, sondern Konzerne, die ihre Gewinninteressen über den Klimaschutz stellen. Da sie streng genommen den Klimawandel nicht leugnen, nennt er sie Climate Obstructionists, also Klimaschutzverhinderer. Ihr Hauptargument? Die Freiheit und der Wohlstand seien bedroht.
Wenn ich die Leute praktisch eher in so eine Richtung impfe, ihr müsst die Kosten halt tragen, dann kann man ja verstehen, dass die dann natürlich protestieren. Dann sind wir beim gelbwesten Phänomen.
Es ist das Geschäft mit der Angst und mit dem Zweifel. Wer Angst hat, sei es vor dem Verlust von Freiheit oder Wohlstand oder einfach Angst vor tiefgreifenden Veränderungen, der ist offen für Zweifel. Wer will dann nicht hören, es ist alles nicht so schlimm.
Und die gesamte Recherche über die Klimaschutzverzögerer von Jonas Rehse und Christopher Weingart können Sie heute um 16.35 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt hören und natürlich überall dann auch in der Audiothek. Und die weitere Zerstörung, ja, der lebenswichtigen Wälder beschäftigt uns. Um sie zu verhindern, haben die EU-Mitgliedsregierung und das EU-Parlament die EU-Entwaldungsverordnung beschlossen. Damit soll der Import von Produkten aus illegaler Abholzung verhindert werden. Ab dem 30. Dezember 2024 gilt die Verordnung zunächst verbindlich nur für größere Unternehmen, ab 2027 dann auch für kleinere. Kritiker finden die neue Verordnung zu bürokratisch. 7 entwicklungspolitische und Umweltorganisationen, darunter German Watch, Orveda und der WWF Deutschland, haben der Kritik jetzt einen Faktencheck gegenübergestellt. Anja Nils hat sich die Argumente beider Seite angehört.
Rund 10 Millionen Hektar Wald verschwinden weltweit pro Jahr durch Abholzung. Das ist so viel wie Deutschlands Waldfläche insgesamt, sagt Johannes Zahnen vom WWF. 90% der weltweiten Entwaldung gehen auf die Landwirtschaft zur Erzeugung von Lebensmitteln zurück. Und die werden auch nach Europa exportiert.
Die EU hat durch diese Importe auch von Landwirtschaftsprodukten und Soja einen sehr großen Anteil an der Entwaldung.
So soll es nicht weitergehen. Die Europäische Union will nun die globalen Wälder schützen und hat dafür eine Entwaldungsverordnung beschlossen, die eigentlich eine Anti-Entwaldungsverordnung ist. Bestimmte Rohstoffe wie zum Beispiel Soja, Rindfleisch, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Holz dürfen künftig nur dann im EU-Markt verkauft werden, wenn sie auf Flächen produziert wurden, auf denen seit Ende 2020 keine Entwaldung oder Waldschädigung stattgefunden hat. Und das gilt auch für Produkte, die aus diesen Rohstoffen hergestellt wurden, freut sich Johannes Zahnen. Durch den Erhalt von Wäldern könne man viel klimaschädliches CO2 binden.
Und damit natürlich auch einen erheblichen Beitrag leisten zu können, um die Klimaüberhitzung zu stoppen und abzubremsen und um etwas gegen den Artenschwund zu unternehmen.
Unternehmen werden künftig verpflichtet, nachzuweisen, ob die verkaufte Ware der neuen Verordnung entspricht. Sie müssen genaue geografische Informationen über die Nutzflächen erheben und dokumentieren, woher die Rohstoffe stammen, sagt Antonin Finkelnburg vom Bundesverband Großhandel Außenhandel.
Das ist bei so Sachen wie dem Rindfleisch zum Beispiel schwierig, weil ein Rind eben auch nicht wie ein Baum an einer bestimmten Stelle steht, sondern in seinem Leben wandert und grast und man also für zahlreiche Flächen dann für die Rinder auch die Nachweise erbringen muss, wo die langgelaufen sind und ob diese Fläche vormals ein Wald war und bis wann.
Betroffene Erzeugnisse und Rohstoffe müssen dann mittels Geodaten lokal genau rückverfolgbar sein. Wobei die Entwaldungsverordnung qua enger Definition nur für einen kleineren Teil der weltweit gefährdeten Waldflächen gilt. Die Unternehmen sollen klären, ob die Produkte legal produziert und die Menschenrechte geachtet wurden. Das alles herauszufinden sei vor allem in seiner Branche extrem aufwendig, meint Holger Preibisch vom Kaffeeverband.
Man muss sich vorstellen, dass die Kaffeefarmer oftmals nicht, so wie wir in Deutschland wohnen, an einer Straße mit einer Hausnummer, sondern sie sind teilweise in völlig wirklich abgelegenen Gegenden. Und diese Farmer müssen aufgeklärt werden über diese EUDR, diese Verordnung. Und wir brauchen entlang der gesamten Lieferkette aus Äthiopien, Peru, Nicaragua etliche Informationen von diesen 12 Millionen Kaffeefarmern.
Und um die zu beschaffen, brauche man längere Übergangsfristen. Antonin Finkelnburg vom Bundesverband Großhandel Außenhandel befürchtet, dass vor allem kleinere Unternehmen von noch mehr Bürokratie überfordert seien, auch weil es noch keine genauen Ausführungsbestimmungen gäbe.
Das Problem ist, die Deadline läuft. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, diese Regeln einzuhalten, wissen aber nicht genau, welche Regeln und wie sie einzuhalten sind. Und dementsprechend ist im Augenblick ein bisschen Chaos. Wir brauchen vor allen Dingen eine möglichst digitale Lösung, mit der andere Berichtspflichten gleichermaßen abgedeckt werden.
Wie zum Beispiel die Pflicht, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Auch der Deutsche Bauernverband sieht die Verordnung kritisch. Denn die Sorgfaltspflichten gelten auch für hiesige Landwirte und Waldbesitzer. Dabei fände Entwaldung bei uns so gut wie gar nicht statt, argumentiert der Bauernverband. Es gehe aber nicht nur um Abholzung, sondern auch darum, eine Verschlechterung der Waldqualität zu verhindern, entgegnet Johannes Zahn vom WWF.
Es gibt nach wie vor etliche Länder in Europa, wo wir illegalen Holzeinschlag haben, und wir haben einige Länder in Europa, wo die Waldbewirtschaftung so intensiv ist, dass die Flächen dort sogar zur CO2-Quelle geworden sind.
Weil zum Beispiel mehr Holz verbraucht, als nachgepflanzt wird. Keineswegs müssten aber nun kleine Waldbesitzer in der EU für jeden einzelnen Baum GPS-Daten erfassen. Auch der Aufwand für die deutschen Bauern sei überschaubar.
Der Aufwand der Entwaldungsverordnung wird umso größer, je länger und je komplexer die Lieferketten sind. Jetzt ist es so, dass bei den europäischen Bauern und bei den Waldbesitzern die Lieferkette ja nur eine Stufe umfasst, nämlich den eigenen Betrieb.
Wenn sich Unternehmen nicht an die Entwaldungsverordnung halten, droht ein umfangreicher Strafenkatalog. Waren können beschlagnahmt werden. Die Behörden können außerdem bis zu 4% des innereuropäischen Jahresumsatzes eines Unternehmens einfordern. Auch von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen können Firmen bei Verstößen ausgeschlossen werden.
Anja Nils berichtete.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
E-Bikes sind teuer und da kann eine Alarmanlage eine gute Idee sein. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Thomas Risse hat mehrere Fahrräder und er ist täglich mit dem Rad unterwegs. Sie sind alle mit einer Alarmanlage ausgerüstet und die macht sich bemerkbar, wenn ihnen jemand zu nahe kommt.
Ich habe die Anlage montiert, weil ich einfach mein Fahrrad möglichst sicher abschließen möchte und mich dabei nicht nur auf ein klassisches mechanisches Schloss verlassen wollte, sondern auch auf eine elektronische Sicherung.
E-Bikes sind in Deutschland sehr gefragt. Der Absatz erreichte 2022 einen neuen Höchststand mit 2,2 Millionen Rädern. Elektrisch unterstützte Zweiräder sind teurer als herkömmliche Fahrräder und geraten so vermehrt in den Fokus von Dieben. Das zeigt sich unter anderem an den steigenden Schadenssummen bei den Versicherern. Da macht es schon Sinn, sich über den Schutz des Rades Gedanken zu machen. Zum Beispiel mit einer Alarmanlage. Lukas Konjensny ist Redakteur bei dem Magazin TechStage.
Das Funktionsprinzip ist eigentlich immer gleich. Das ist ein Gerät mit einem Bewegungssensor drin. Sobald man das Fahrrad dann wirklich wegträgt, erkennt er diese Bewegung. Meistens ist es so eingestellt, bei einem leichten Rempler gibt es nur einen einzelnen Piepton. Und wenn dann aber die Bewegung nicht aufhört, dann aktiviert sich ein sehr lauter Daueralarm.
Die Anlagen können bis zu 110 Dezibel laut werden. Das ist im Vergleich die Lautstärke einer Kreissäge. Damit soll die Aufmerksamkeit auf den Dieb gelenkt werden, damit er sein Vorhaben abbricht. Die Hersteller setzen auf unterschiedliche Bauweisen. Sie verstecken den Alarm in einer Rückleuchte oder in einem unscheinbaren Kästchen. Lukas Konjensny empfiehlt die Kombination mit einem Schloss.
Eine gewisse Gefahr bleibt dann immer, dass der Dieb das erkennt und sich darauf fixiert. Daher halte ich eben Systeme, die eher versteckt sind in einem Schloss, eigentlich für die klügere Wahl. Sobald er sich ja auch dran zu schaffen macht, würde das Gerät ja diese Bewegung erkennen und dann würde dann auch ein Piepton ausgelöst sein. Aber meine Empfehlung wäre dann tatsächlich eher ein Schloss zu wählen, das auch einen Alarm hat, als nur eine reine Alarmanlage.
Verschiedene Firmen bieten solche Speichenschlösser für das Hinterrad, die sich bequem mit dem Smartphone über Bluetooth steuern lassen. Das ist allerdings schon die Luxusklasse unter den Alarmanlagen und die Preise beginnen bei rund 150 Euro. Es geht auch günstiger.
Also es gibt schon Kabelschlösser, ganz normal mit Schlüssel, die einen Alarm drin haben, die fangen bei 20 Euro an. Es gibt auch Alarmboxen ab 25 Euro. Bei diesen Systemen ist aber dann oft die Verarbeitung eher etwas einfacher. Das heißt, so ein Kabelschloss kann man mit einem Bolzenschneider auch durchtrennen.
Thomas Risse hat sich für ein teures Alarmschloss entschieden, das neben smarter Steuerung auch einen GPS-Tracker eingebaut hat.
Es gibt mehrere Varianten dieses Schlosses, jedenfalls auch eine mit GPS-Warnung. Das heißt, ich bekomme eine Warnung so oder so, sofern ich in Reichweite dem Handy bin, bekomme ich eine Warnung aufs Handy und merke, der Alarm ist ausgelöst worden. Bin ich nicht rechtzeitig da, bekomme ich dann zumindest ein GPS-Signal und kann das Rad dann auch mit dem Handy, das ist in der App dieser Alarmanlage integriert, dann nachverfolgen.
In so einem Fall sollte die Polizei schnell über den Diebstahl informiert werden, sonst haben die Diebe genug Zeit, die Anlage zu demontieren.
Michael Voregger berichtete. Die angekündigten Kürzungen bei der Unterstützung der Ukraine beschäftigen gleich unsere Informationen am Mittag. Ich bin Jule Reimer, danke fürs Zuhören.